wie kann ich irgendwie politische Forderungen durchsetzen oder auch den Gesetzgeber dazu bringen, dass er handelt.
Wenn wir von der Marge, die wir haben, die eh schon niedrig ist aufgrund der schlechten Verträge, auch noch was abgeben sollen, das wird nicht funktionieren. Und das ist, finde ich, echt ein gesellschaftliches Thema.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der spannenden Interviewfolge mit Dr. Tim Unger, der sich für faire Vergütung von Taxi- und Mietwagenbetrieben für die Krankenbeförderung einsetzt. Wenn du die erste Folge noch nicht gesehen hast, ja, empfehlen wir dir, mach Pause, geh erst in den ersten Teil rein oder du startest mit dem Teil, wo wir jetzt direkt auch Dr. Unger wieder auf den Zahn fühlen werden, wie das aussieht mit den Vergütungen und was du als Taxi- und Mietwagenunternehmer konkret machen kannst.
Ja, also auch herzlich willkommen von meiner Seite. Die Pause ist rum und können wir weitermachen, Herr Dr. Unger, ja?
Auf jeden Fall.
Dann habe ich hier schon wieder eine ganz besondere Frage. Und wir sind hier so als Taxi2Go gerne unterwegs und werben für Gemeinschaft. Und wenn Sie so mit Ihren Erfahrungen im Bundesgebiet da mal drüber schauen, wie viel Sinn macht es, nicht ich alleine als Unternehmer zu einer Krankenkasse zu gehen, sondern vielleicht in einer größeren Gemeinschaft, vielleicht sogar auf Bundesebene, ja? Auch wenn wir wissen, wir haben 16 Bundesländer hier und alle sind irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Jeder macht sein eigenes Süppchen. Was für eine Einschätzung haben Sie da? Das würde mich sehr interessieren.
Naja, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die Probleme überall die gleichen sind, aber jeder separat im Prinzip an der Lösung erarbeitet. Und das ist ja ganz klar. Wenn mehrere sich zusammentun und gemeinsam eine Lösung entwickeln, dann ist da mehr Power hinter und im Zweifelsfall kann man dann mehr erreichen. Also es ist ja beispielsweise so ein Thema ist, dass es aus meiner Sicht nicht so richtig gelingt, die jungen Unternehmer einzufangen. Also die unterschreiben, was ihnen da angeboten wird, haben ja auch am Anfang keine Möglichkeit, da irgendwie in einen langen Rechtsstreit einzutreten. Das ist mir schon durchaus klar. Die Möglichkeiten sind begrenzt, aber wenn man da Informationen zur Verfügung stellen würde und als andere Unternehmen oder als Verband in irgendeiner Weise etwas unterstützen würde, dann würden alle davon ein bisschen profitieren, weil das ja auch die Entgelte sind, die einem dann vorher gehalten werden. Da wird dann gesagt, wir haben gerade wieder mit 10 neuen Unternehmen Verträge abgeschlossen zu ganz günstigen Entgelten. Und das zeigt ja auch, dass das ein attraktiver Markt ist, weil es würden ja nicht neue Unternehmen dazukommen zu diesen Entgelten abschließen, wenn sich das nicht rechnen würde. Und da wird man im Prinzip dann quasi, die Branche wird gegeneinander ausgespielt. Und das kann man aus meiner Sicht nur verhindern, dieses gegeneinander ausgespielt werden, wenn man sich vernetzt und gemeinsam macht.
Ich fühle mich gerade, als wenn ich in einer Verhandlung mit der Krankenkasse bin. Also das ist ein Déjà-vu für mich gerade. Das, was Sie eben gerade so schön zusammengefasst haben, habe ich, glaube ich, schon ganz oft gehört bei Verhandlungen mit den Krankenkassen. Und ja, Sie haben das echt toll zusammengefasst.
Ich glaube übrigens, was dafür spricht auch, dass man sich vernetzt und abspricht, ist, dass ich glaube, dass es so eine Vernetzung auch bei den Krankenkassen gibt. Weil bestimmte Argumentationen, die kommen in den Verhandlungen, auch von Krankenkassenvertretern, die sind total gleich, obwohl diese Krankenkassenvertreter, da bin ich mir relativ sicher, sich nie begegnet sind. Ne? Die sind in völlig anderen Bundesländern, bei völlig unterschiedlichen Kassen, aber sie argumentieren vergleichbar. Und zwar so auf eine Weise vergleichbar, dass ich denke, das ist irgendwie abgestimmt, da gibt es vielleicht Seminare der Krankenkassen, wie auch
gibt's
immer.
Gibt es einen Pool an Informationen, wo jeder immer reingreift, damit alles immer identisch ist.
Und das spricht aber auch für eine Vernetzung der Unternehmer, weil das sind Argumentationsansätze, die Kassenvertreter verwenden in Verhandlungen und auf die muss man ja reagieren. Und da kann man auch als Unternehmen natürlich Argumentationsmuster entwickeln, wie ich einem bestimmten Argument der Krankenkassen entgegentrete. Ja, und dann zum Beispiel auch solche Geschichten wie Kalkulationsmuster. Also wir haben bestimmte Vergütungsarten haben sich etabliert. Das ist eben Besetzkilometer, also Grundpauschale. Mhm. In der Grundpauschale ist eine bestimmte Besetzkilometerzahl integriert und dann wird ab einem bestimmten Besetzkilometer noch ein Kilometersatz gezahlt. Aber wie man so eine Vergütung kalkuliert, welche Kosten über die Grundpauschale abgebildet werden, was über diesen zusätzlichen Kilometersatz abgebildet wird, also so ein geeintes Kalkulationstool, was auch sogar zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen geeintes Kalkulationstool, wie man eine leistungsgerechte Vergütung ermittelt. Das gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen im Leistungserbringerrecht. Aber bei Krankenfahrten habe ich sowas noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
Obwohl wir sowas schon oft gemacht haben. Wir haben ja auch schon entsprechende Nachforschungen betrieben und haben auch nachweisen können, was wir für Entgelte brauchen. Aber muss ich Ihnen ehrlich sagen, bei den Verhandlungen hat das nichts bewirkt.
Ja, weil es nicht geeint ist. Ne? Genau. Es ist kein geeintes Kalkulationsmuster, es ist eine Argumentation, mit der die Unternehmer reingehen in die Verhandlungen. Aber
für mein Unternehmen oder für ein paar Unternehmen, wo wir sagen können, okay, wir sind ziemlich identisch aufgestellt, wir sind in ähnlichen Regionen vielleicht auch unterwegs, weil das muss man ja auch nochmal gucken. Bin ich in einer Großstadt, bin ich auf dem Land, habe viele Anfahrtskilometer, ne? Wenn Sie eben sagen, wir rechnen nur noch Besetzkilometer ab. Es gibt ja noch einige Bundesländer, glaube ich, nur noch wenige, die noch nach gefahrenen Kilometern noch abrechnen. Jetzt gerade im Sitzenbereich, würde ich eher sagen. Und das hat natürlich eine ganz andere Struktur, wenn ich so unterwegs bin, als wenn ich in der Stadt bin, wo ich natürlich die Besetzkilometer mit wenigen Anfahrtsstrecken abrechnen kann, nochmal ganz anders sind, ja. Okay. Was sehen Sie noch dabei? Also wir sind ja wirklich ein großer Freund davon. Glauben Sie auch, dass das Gewerbe in der Lage ist, zusammenzuhalten? Auch Verbände? Ich meine, es geht ja auch um die Verbände. Sie sagten eben auch, junge Unternehmer, die kommen da rein. Ja, dann gehe ich mit einer gewissen Naivität vielleicht rein und denke, ja, super, dass ich überhaupt einen Vertrag kriege und kann jetzt hier starten. Da bin ich ja immer sehr bedacht, dass die unseren Podcast hören, dass die einfach wissen, hey, da gibt es draußen ganz viele Menschen, die sich da auskennen und ich schließe mich erstmal denen an und mache mich erstmal schlau und dann gehe ich vielleicht los. Oder schließe mich einem Verband an, was ich auch als sehr wichtig empfinde. Verbände leben halt von den Menschen, die dort alle mitmachen und viele meckern auch über Verbände. Aber ich finde, jeder hat die Möglichkeit, dort auch aktiv sich einzubringen mit seinem Wissen, mit seinem Know-how. Und da, glaube ich, haben Sie auf Bundesebene eine Menge Erfahrung. Glauben Sie, dass man sowas schaffen kann? Auch die Verbände, dass die mehr zusammenarbeiten?
Ich glaube, man kann das schaffen. Und wenn man jetzt beispielsweise so ein bisschen guckt, wie die Mehrkosten, die es im Zusammenhang mit Corona gab, wie die abgefangen worden sind in der Gesundheitsbranche, dann glaube ich schon, dass man Unterschiede feststellen kann zwischen der Fahrtenbranche, wo es relativ wenig Kompensation gab, nach meiner Wahrnehmung, verglichen mit anderen Branchen, Pflegebranche und so weiter. Also da gab es richtig gute Kompensationen aus meiner Sicht. Also ich habe kaum Beschwerden gehört, ehrlich gesagt. Und das ist eben auch die Frage, wie kann ich irgendwie politische Forderungen durchsetzen oder auch den Gesetzgeber dazu bringen, dass er handelt. Also wenn ich Veränderungen brauche, gesetzgeberische Veränderungen, dann werde ich die als Einzelunternehmen nicht durchbekommen. Die werde ich nur durchbekommen, wenn ich mehrere hinter mir versammle. Und da ist natürlich ein Verband die geeignete Möglichkeit. Und wir haben gerade auch, was die Vergütung von Krankenfahrten betrifft, haben wir massiven Handlungsbedarf. Der 133 SGB V, das ist die maßgebliche Vorschrift, ist eigentlich seit Jahrzehnten nicht angepasst worden. Der befindet sich noch so auf dem Stand Ende der 90er Jahre.
Während Was sagt der aus?
Der sagt, dass Verträge zwischen den Krankenkassen und den Unternehmern über die Vergütung von Krankenfahrten und Krankentransporten abgeschlossen werden muss. Und viel mehr sagt er aber auch nicht aus. Es gibt noch einen Verweis auf die sogenannte Grundlohnsummenbindung, wie gesteigert werden darf, aber ansonsten relativ wenig Inhalt. Und wir haben ansonsten, also der 133 steht in einem Teil des SGB V, der die Vergütung von allen möglichen nichtärztlichen Leistungserbringern regelt.
So die sonstigen Leistungserbringer, ne, glaube ich, nennt man die.
Genau, und wenn man sich diese Normen mal anguckt, da muss man gar nicht Jurist sein. Mhm. Man kann einfach mal diese Normen miteinander vergleichen und stellt fest, dass in bestimmten anderen Bereichen also es zig Absätze gibt, die regeln, wie muss das ablaufen, die Vergütungsverhandlung, was kann der Unternehmer beanspruchen, nämlich eine leistungsgerechte Vergütung. Wie sieht es mit den Gehaltszahlungen der Mitarbeiter aus, müssen die refinanziert werden oder nicht. Solche Regelungen haben wir in allen anderen Bereichen, aber wir haben sie im 133 nicht. Und was ganz wichtig ist und was ich auch für den größten Missstand und für das größte Problem halte, wir haben keine Regelung eines Schiedsverfahrens im 133 SGB V.
Das gibt es im Rettungsdienst ja, glaube ich. Ne? Rettungsdienst hat sowas?
Ja, in den Rettungsdienstgesetzen der Länder gibt es das jedenfalls für Streitigkeiten oder in aller Regel für Streitigkeiten zwischen den Trägern des Rettungsdienstes und den Krankenkassen und auch für Streitigkeiten zwischen Beauftragten und Krankenkassen. Aber viel wichtiger noch, als was in den Landesrettungsdienstgesetzen geregelt ist, finde ich, das, was im SGB V geregelt ist. Und in allen Vorschriften des SGB V, wo es um Leistungserbringerrecht geht, gibt es mittlerweile solche Schiedsregelungen. Also entweder, die Konstellation ist, Leistungserbringer geht zur Krankenkasse, will eine Vergütung für seine Leistung haben.
Leistungserbringer ist Taxi- und Mietwagenunternehmen. Ja. Können wir es praktischer noch machen? Also Taxi- und Mietwagenunternehmer geht zur Krankenkasse.
Genau, also Taxi- und Mietwagenunternehmer geht zur Krankenkasse.
Ja, genau. Ich stecke da nicht so tief in der Materie gut. Wie ihr drin. Deswegen, ich hätte es gern.
Du musst
genau.
Es verstehen. Das ist mir wichtig auch. Ja.
Ja. Ja, also Taxi.
Wer weiß, vielleicht machst du ja irgendwann doch auch noch einen eigenen Betrieb auf.
Vielleicht, ne? Wir wissen es nicht genau.
Ja. Bist aber mit den Gedanken spielst du schon, ja, ne? Im Bereich so Krankenfahrten und Verhandlungen mit den Krankenkassen.
Ich bin gestern lange Taxi gefahren, ne?
Sehr gut. Genau. Ja. Okay. Ja. Dr. Unger, Sie sind wieder dran. Ja, Entschuldigung für den kleinen Ausflug. Ja.
Taxi- und Mietwagenunternehmer sind eine Art von Leistungserbringern, die wir im Gesundheitswesen haben und agieren oder die Regelungen, wie die Verträge abgeschlossen werden können, stehen in 133 SGB V. Und wenn man sich nicht einig ist über die Vergütung mit den Krankenkassen, dann hat man eigentlich keine andere Möglichkeit, als dass man theoretisch zum Sozialgericht gehen kann, was aber eine Lösungsmöglichkeit ist, die viel zu spät kommt. Ich brauche als Unternehmer ja jetzt Geld, ich habe ja auch meine Ausgaben.
Liquiditätsschwierigkeiten, also dass ich einfach nicht mehr bezahlen kann, meine Rechnungen.
Genau, ja. Und andere Leistungserbringer im Gesundheitswesen, also zum Beispiel Pflegedienste oder Intensivpflegedienste, die haben die Möglichkeit, also die gehen ja auch zu den Krankenkassen, verhandeln mit denen Vergütungssätze und wenn die sich nicht einigen, dann steht im Gesetz drin, dann gibt es ein Schiedsverfahren. Also dann entscheidet eine unabhängige Person, auf die man sich entweder gemeinsam mit den Krankenkassen verständigt oder die eine Behörde festlegt, was die angemessene Vergütung ist. Da gibt es auch Regelungen, dass die innerhalb bestimmter Zeiten entscheidet. Also der Gesetzgeber legt da schon Wert darauf, dass dieser Konflikt schnell gelöst wird, damit der Unternehmer jedenfalls erstmal weiß, was er jetzt für eine Vergütung bekommt.
Haben Sie so eine 1-2-3-Regelung? Was muss ich jetzt machen? Oder wir machen, damit wir das im SGB V verändern können, damit wir auch so eine Möglichkeit bekommen.
Na, den Gesetzgeber auf die Diskrepanz hinweisen, dass einem Pflegedienst diese Möglichkeit zur Verfügung steht und einem Pflegeheim und vielen, vielen anderen Leistungserbringern,
die wir jetzt
nicht alle aufzählen, dass er also im Prinzip eigentlich die Struktur des 133 SGB V, Vergütungsregelung für Krankenfahrten, anpasst an die anderen vergleichbaren Regelungen für andere Leistungserbringer im Gesundheitswesen.
Und ich sammle jetzt alles an Informationen, die dafür sprechen würden, es zu verändern. So würde man rangehen jetzt rein, so von der Praxis her.
Genau.
Wenn ich Sie jetzt engagieren würde als Anwalt, sagen, Mensch, wir wollen das gerne verändern, wir wollen an die Politik damit gehen, dann würden wir alle möglichen Argumentationen jetzt sammeln aus dem Gewerbe, wo wir sagen, aufgrund dieser Argumentation brauchen wir unbedingt so eine Schiedsstelle bei uns.
Ja, ich glaube, man muss transparent machen, dass es ein Problem gibt an der Stelle. Der Gesetzgeber verändert natürlich nichts, wenn es keine Probleme gibt. Aber wenn sich herausstellt, dass es immer wieder Konflikte im Bereich Vergütung zwischen Krankenfahrtunternehmen und Krankenkassen gibt.
Die haben wir, oder? Was sagen Sie aus Ihrer Erfahrung?
Aus meiner Erfahrung gibt es die definitiv, aber man hört ja relativ wenig davon. Mhm. Es gibt immer mal nur so einzelne Situationen, wo man hört, dass sich jemand wehrt. Und zu mir kommen natürlich auch immer nur die konfliktreichen Geschichten. In aller Regel nicht diejenigen, die sich einigen brauchen, mich nicht. Aber es gibt ein großes Konfliktpotenzial. Mhm. Das Vergütungsniveau ist zu niedrig, hat sich insbesondere abgekoppelt von der Kostenentwicklung. Das wissen Sie viel besser als ich, wie sich die Kosten in den letzten Jahren entwickelt haben. Also insofern ist da auf jeden Fall ein Problem. Und ich empfinde es also auch als ungerecht, dass dieses Problem, was identifiziert worden ist, in den Bereichen Pflege, in den Bereichen Reha, in ganz vielen anderen Bereichen und auf die der Gesetzgeber reagiert hat durch ein Schiedsverfahren, dass es dieses Schiedsverfahren im 133 SGB V nicht gibt. Und auch eine klare Regelung, dass ich als jemand, der Krankenfahrten für Krankenkassen durchführt, einen Anspruch auf leistungsgerechte Vergütung habe, auch die würde ich schön finden, weil das ist aus meiner Sicht nur legitim. Ich erfülle als Unternehmer die Sachleistungsansprüche der Versicherten gegen ihre Krankenkasse und will dafür leistungsgerecht vergütet werden. Also so eine Klarstellung wäre gut im Gesetz. Und dann eben diese Gehaltsproblematik. Also das ist schon vor vielen Jahren ist das geregelt worden, dass die Krankenkassen Vergütungsforderungen die Folge des Umstandes sind, dass der Unternehmer seinen Mitarbeitern angemessene Gehälter zahlt. Da wird verstanden, bis zur Höhe von Tarifgehältern, dass da die Krankenkasse nicht hingehen kann und sagen kann, das ist unwirtschaftlich, das bezahlen wir nicht. Sondern da gibt es eine Refinanzierungspflicht und das ist auch normiert in diesen ganzen anderen Regelungen. Nur im 133 SGB V haben wir es nicht normiert. Okay. Und da würde ich doch auch mal auf Politiker zugehen und fragen, warum eigentlich in dieser Branche dieser Grundsatz nicht gelten soll oder warum man von einer ausdrücklichen Klarstellung im Gesetz absieht, im 133, wo man es in den gesamten Normen, die in diesem Bereich des Gesetzes drinstehen, doch für alle anderen Leistungserbringerbereiche geregelt hat. Es gibt dafür schlicht und einfach keinen Grund. Und es gibt insbesondere, also diese Frage ist ja mal diskutiert worden und dann ist gesagt worden, ja, im Rettungsdienst brauchen wir eine solche Regelung nicht, weil der 133 SGB 5 ja nur eine Auffangregelung ist. Eigentlich ist das ja eine Landeskompetenz. Das stimmt auch für den Rettungsdienst, aber wir reden hier nicht über den Rettungsdienst. Ich rede hier heute mit Ihnen über Krankenfahrten und Krankenfahrten, da gibt es keine landesrechtlichen Grundlagen, das ist bundesrechtlich geregelt und deswegen gibt es überhaupt gar keinen Grund, warum der Bundesgesetzgeber diesen Bereich anders behandelt als andere Bereiche im
Gesundheitswesen. Was für ein Zeitfenster brauchen wir für sowas, um sowas umzusetzen, um so ein Gesetz, sagen wir mal, mit den ganzen Ideen, die wir da gerne einbringen möchten, vielleicht dann irgendwann in 2 Jahren oder in 1 Jahr. Wie lange ist man erfahrungsgemäß mit sowas unterwegs? Gerade die anderen Bereiche, Reha und sowas, ambulante Pflege, wenn die sowas damals mal umgesetzt haben, haben Sie da Erfahrung?
Das ist unterschiedlich. Das hängt einfach von der Konstellation ab. Ist der Gesetzgeber da sowieso gerade dran oder muss man ihn überzeugen, jetzt ergänzend dran zu geben? Aber das SGB V wird ja ständig geändert, zu unser aller Leidwesen. Und insofern glaube ich schon, dass man da, und auch im Moment gibt es ja große Diskussionen im Bereich Rettungsdienst, was muss geändert werden, was soll geändert werden am SGB V. Ich glaube, man muss da einfach irgendwie Gehör finden, bei den Leuten, die es entscheiden. Und wenn das gelingt, dann kann man da aus meiner Sicht auch relativ schnell was erreichen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange es dauert im politischen Prozess. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist höchste Zeit, dass wir so eine Schiedsregelung bekommen, weil ich so auch das Gefühl habe, dass es auch Unternehmer gibt, die wirklich so vor der Frage stellen, gebe ich mir das noch? Und wenn man denen zumindest sagen könnte, dass das Verhalten der Krankenkasse rechtswidrig ist und dass man die Möglichkeit des Schiedsverfahrens hat und dass es in 3 Monaten jemand entscheidet, der Ahnung von der Sache hat, dann wäre das eine andere, ganz andere Grundvoraussetzung, als dass man ihnen sagen muss, naja, wir können da klagen, aber ich kann dir nicht versprechen, dass das entschieden wird in den nächsten 3 Jahren. Das ist für einen Unternehmer keine Perspektive, Klarheit überhaupt in 3 Jahren zu haben.
Überhaupt nicht.
Ja, Wahnsinn. Welche rechtlichen Stolperfallen gibt's, wenn jetzt ein Unternehmer motiviert ist durch die beiden Podcast-Folgen und sagt, hey, ich stehe für mich ein, ich gehe jetzt los? Was gibt es für rechtliche Stolperfallen, die der Unternehmer vermeiden sollte, um auch nicht Druck auszuüben? Ja, weil es geht ja unter Druck, weiß ich nicht, ob das so gut ist mit den Krankenkassen. Also welche rechtlichen Stolpersteine gibt es zu vermeiden für die Unternehmer?
Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Auskunftsansprüchen oder?
Ja, genau. Ja. In Bezug auf, ich stehe jetzt für höhere Vergütungen ein.
Naja, erstmal klingt in der Frage klingt schon so eine Zurückhaltung mit, die ich nicht angebracht finde, weil eigentlich ist ja das, wir müssen rauskommen von dieser aus dieser Situation, dass ich im Prinzip bei den Krankenkassen um was bitte und zurückhaltend frage, ob ich nicht mal jetzt eine leistungsgerechte Vergütung bekomme, sondern ich finde schon, man muss das offensiv einfordern, dass man angemessen bezahlt wird, weil die Krankenkassen ja auch auf einen angewiesen sind. Die brauchen ja die Krankenfahrten und sie brauchen sie tendenziell, das haben Sie auch schon gesagt, wir brauchen mehr davon. Also es finden Veränderungen der medizinischen Infrastruktur statt, die dazu führen werden, dass zukünftig mehr transportiert werden muss als weniger. Und die Krankenkassen sind auf die Leistung angewiesen. Deswegen würde ich schon
noch viel mehr die Patienten, Herr Dr. Unger, noch viel mehr die Patienten, weil für die sind wir ja da, nicht für die Krankenkasse. Ja, sehe ich mich gar nicht.
Genau, aber die Patienten haben Ansprüche gegen die Krankenkassen. Ja. Die Krankenkassen müssen die auch erfüllen. Klar sind sie für die Patienten da, aber sie erfüllen rechtliche Verpflichtungen der Krankenkassen gegenüber den Patienten. Und ich kann da nur sagen, ruhig Mut, legitime Forderungen durchzusetzen. Aber vielleicht auch, und da rate ich dann auch so ein bisschen zur Zurückhaltung, man darf auch nicht zu viel auf einmal wollen. Also Wir haben anonymisierte Entgeltvereinbarungen gefordert in dem Verfahren vom Verwaltungsgericht. Ich würde dabei auch erstmal bleiben, weil das bringt uns erstmal schon mal weiter, wenn wir anonymisierte Forderungen, anonymisierte Entgeltvereinbarungen haben. Und da ist diese Argumentation mit den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, wie ich ja schon ausgeführt hatte, abwegig und kann man ganz gut gegen argumentieren. Da muss man aufpassen, dass man im Prinzip sich schon genau anguckt, was ist das für ein Gesetz, auf dessen Grundlage ich diese Auskunftsansprüche geltend mache. Und wenn wir jetzt uns nochmal die Situation in Hessen nach diesem hessischen Informationsfreiheitsgesetz angucken, dann ist es ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, das war kein Unternehmer, der diesen Auskunftsanspruch geltend gemacht hat.
Ein Kunde.
Genau, ein ganz normaler Mensch. Und ich hatte ja gesagt, das sind Jedermannsrechte nach dem IFG. Grundsätzlich kann die jedermann geltend machen, aber immer auf die Details achten. Es gibt in Hessen so eine Regelung, dass ich keine Auskunftsansprüche nach dem Informationsfreiheitsgesetz habe, wenn ich das aus rein wirtschaftlichem Interesse geltend mache. Und wenn ich jetzt als Unternehmer hingehe und sage, ich will jetzt mal, damit ich eine vernünftige Vergütung von euch bekomme, mal nach dem hessischen Informationsfreiheitsgesetz mal von euch wissen, was es für Vergütungssätze hat, dann wird die Krankenkasse argumentieren, dass das rein wirtschaftliches Interesse ist. Das heißt, das ist schon mal schwierig, wenn ich als Unternehmer in Hessen gegen eine dem hessischen Informationsfreiheitsgesetz unterliegende Kasse Ansprüche geltend mache aufgrund dieses Gesetzes. Man muss sich das angucken. Was ist das für eine Kasse? Welches konkrete IFG ist anwendbar? Und dann kann ich es geltend machen. Das Bundesinformationsfreiheitsgesetz hat weder diesen Ausnahmetatbestand, dass ich es nicht habe, wenn ich es aus wirtschaftlichen Interessen geltend mache. Und es hat auch nicht den Ausnahmetatbestand, ganz wichtig wie andere Informationsfreiheitsgesetze, dass das keine juristischen Personen geltend machen können. Juristische Personen sind UGs, GmbHs. Die dürfen zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen keine Ansprüche nach dem Informationsfreiheitsgesetz geltend machen. Ist natürlich völlig absurd, weil jeder UG, jeder GmbH hat einen Geschäftsführer. Das ist eine natürliche Person, der kann die geltend machen, aber er muss den Antrag dann auch stellen und muss sich dagegen wehren. Und deswegen wäre es jetzt nicht gut, wenn jetzt alle wild irgendwelche Anträge erstellen, ohne vorher zu gucken, was sind die Voraussetzungen und erfülle ich die? Da bin ich restriktiv, aber ansonsten, wie gesagt, einfordern, dass ich eine vernünftige Vergütung bekomme und nicht zu zurückhaltend sein. Es ist nicht Augenhöhe mit den Krankenkassen des einzelnen Unternehmers, aber man sollte es nicht in den Verhandlungen kommunizieren, sondern da offensiv auftreten, aus meiner Sicht.
Okay. Wir sind, glaube ich, ganz gut vorbereitet und ich glaube, es gibt eine Menge Unternehmen in Hessen, die auch gesagt haben, jawohl, wir sind gerne bereit, dass meine Preise sichtbar gemacht werden dürfen, anonymisiert. Wenn wir das Ergebnis jetzt haben, was machen wir damit? Was würden Sie sagen, wenn wir jetzt von den 250 Unternehmen, von denen haben Sie vorhin gesprochen, wenn wir jetzt gut 200 Unternehmen vielleicht dabei haben, die gesagt haben, jawohl, meine Preise dürfen sichtbar gemacht werden. Was können wir damit jetzt anfangen?
Naja, erstmal können Sie, wenn Sie diese Informationen haben, die Informationen verwenden in den Vergütungsverhandlungen mit den Krankenkassen.
In der Praxis, würde ich jetzt sagen, okay, mein Vertrag läuft jetzt gerade aus. Ich würde jetzt sagen, okay, ich lasse mir die Preise geben. Das muss ich bei der AOK ja dann anfordern, vermutlich. Ne? Ich würde die anschreiben, würde gerne aufgrund des Gesetzes und des Urteils, hätte ich gerne die Preise. Und dann kann ich sagen, okay, der höchste Preis liegt bei 80 Euro für eine Fahrt. Mit dem ganzen Prozedere, so und so viele Kilometer inklusive. Kann ich mir das Geld dann versuchen zu holen?
Naja, das haben Sie vorhin schon selber gesagt, dass man natürlich differenzieren muss zwischen den unterschiedlichen Bereichen und dass man vielleicht einen städtischen Bereich nicht gleichsetzen kann mit einem ländlichen Bereich. Und es gibt vielleicht Bereiche, da ist die Auslastung einfach größer, weil es mehr Behandlungseinrichtungen gibt und dadurch mehr Krankenfahrten. Es kann natürlich durchaus Gründe geben der Krankenkassen, warum sie in einem bestimmten Bereich eine höhere Vergütung zahlen als in einem anderen. Aber dann will ich das auch hören. Also ich will nicht nur pauschal von denen hören, wir zahlen nur Betrag X, sondern ich will dann in der Konfrontation ihnen sagen, ich weiß, es gibt hier 7 Unternehmer, die kriegen 80 Euro von euch. Ich habe hier eine Kalkulation für euch. Daraus ergibt sich, dass ich diese 80 Euro benötige. Dann sollen mir die Krankenkassen 2 Dinge sagen. Erstens, warum ist meine Kalkulation falsch? Warum geht es tatsächlich mit 70 Euro oder 60 Euro? Mhm. Und dann als zweites, warum kriegen die anderen die von mir auch als leistungsgerecht ermittelten 80 Euro und ich nicht? Und dann sind die Krankenkassen, die ja die Fahrtenstrukturen gut kennen, auch der anderen, in der Verpflichtung, mir zu sagen, ja, der kriegt 80 Euro, weil dort das Aufkommen viel niedriger günstiger ist oder weil der viel längere Anfahrten hat oder weil der viel länger warten muss und in der Zeit nicht fahren kann und so weiter. Da tritt dann so eine Umkehr ein, dass wir quasi den Krankenkassen sagen können, wir wissen, ihr habt so und so viele Unternehmen, die 80 Euro bekommen und jetzt begründe mir mal, warum ich die 80 Euro nicht bekomme. Hm. Und wenn es dann richtig gute Gründe gibt, dann würde mich das auch überzeugen. Ich finde es auch richtig, dass ein Unternehmen, was einen höheren Aufwand hat oder längere Fahrten durchführt, dass es eben auch mehr Vergütung bekommt als ein Unternehmen, was schwerpunktmäßig kürzere Fahrten mit einem geringeren Aufwand macht.
Aber auf jeden Fall ist es eine gute Argumentationsgrundlage, das Ergebnis dessen, mit dem wir dann losgehen würden in die Verhandlungen. Weil wir auch in Hessen keinen Rahmenvertrag in der Form haben, jedenfalls nicht mit der AOK. Und ich würde mal an dieser Stelle sagen, vielleicht auch noch nicht.
Genau.
Ja.
Wie können einzelne Unternehmer ihre Sichtbarkeit und ihr Engagement stärken? Ja, auch über so juristische Auseinandersetzungen hinaus, also dass man sich streitet.
Ich meine, das machen wir heute schon ein bisschen. Wir gehen ja mit dem, was Sie da auch erreicht haben, heute einfach mal raus. Und ich glaube, wir sehen das viel zu selten. Auch Ihre Urteile, die Sie vielleicht in irgendeiner Art und Weise in Deutschland erwirken. Und das ist halt wichtig, dass wir da in die Sichtbarkeit gehen. Und so geht es ja auch für jeden Unternehmer. Es gibt ja viele Alleinkämpfer, die mit Ihnen vielleicht auch zusammenarbeiten. Aber man spricht nicht drüber, weil es nur mich vielleicht betrifft. Aber eigentlich betrifft es alle.
Ja,
und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen auch da Transparenz reinbringen und einfach den Unternehmern zeigen, auch besonders den Neuen, von denen Sie vorhin gesprochen haben, die hier frisch auf den Markt kommen, da ist ganz viel Potenzial drin. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns da auch gut austauschen.
Ja, und vielleicht ist es auch gut, auch auf diese Probleme und auch auf die Bedeutung, die Krankenfahrten haben, auch öffentlich mehr hinzuweisen. Also ich meine, was gut funktioniert, wird nicht wahrgenommen. Das ist ja einfach so. Und es gibt ja ganz viele, Sie haben das eben auch gesagt, Sie machen das in erster Linie für die Patienten. Ja, was ist für eine katastrophale Situation, tritt denn für die Patienten ein, wenn so ein Anbieter, wenn vielleicht der letzte verbliebene Anbieter in einem Ort, wenn er weg ist, die Leute kommen nicht mehr zum Arzt, die Leute kommen nicht zum Einkaufen. Also die Strukturen, die jetzt zerstört werden aufgrund unzureichender Vergütung, die werden auch nicht wieder aufgebaut. Das ist das Problem. Und deswegen, man muss erstmal merken, dass es an der Stelle ein Problem gibt. Der Unternehmer, der seine Arbeit macht, der von Jahr zu Jahr immer eine Vergütungserhöhung zwar bekommt, die aber nicht mit den steigenden Kosten mithalten und der dann vielleicht einfach aufhört, das nimmt keiner wahr. Man nimmt dann nur wahr, wenn er weg ist. Und im Prinzip ist die Herausforderung vielleicht vorher auf die Probleme hinzuweisen und darauf aufmerksam zu machen.
Und das haben wir auch. Ich glaube, einfach da mehr in die Sichtbarkeit zu gehen, auch zu zeigen, was wir für einen wertvollen Job machen. Daseinsvorsorge. Auch die Menschen werden älter, die Menschen werden immobiler. Ja, wir haben viel mehr Rollstuhlfahrten wie früher. Einfach weil die Leute auch adipöser werden. Das hängt ja alles damit zusammen. Die kleinen Kliniken machen zu in den Städten, was Sie eben auch schon sagten, die Entfernung, Distanzen werden länger. Und ich kann Ihnen sagen, es wurden noch nie so viele Unternehmen für mich im Augenblick, meine Wahrnehmung, angeboten, wo einfach jetzt ein Generationswechsel eigentlich anstehen würde und die finden keinen Käufer mehr. Mhm. Und dann kommt vielleicht jemand, der ist interessiert und sagt sich, wie, für das Betriebsergebnis im Jahr soll ich hier 7 Tage, im schlimmsten Fall 24 Stunden erreichbar sein, das rechnen sich nicht. Dann ist nicht genug Eigenkapital da. Ja, dann gehen Sie zu einer Bank, Sie kriegen die Finanzierung nicht hin. Das heißt, das genau passiert im Augenblick schon. Mhm. Diese Betriebe sterben schon aus. Oder es kaufen halt irgendwelche größeren irgendwas dazu. Aber dass wir wirklich sagen, wir haben gerade auf dem Land extrem viel Nachfrage für neue Unternehmer, das ist einfach nicht der Fall. Und wenn Sie dann noch den Plattformdruck sehen, der hier in Deutschland im Augenblick da ist, ja, der auch viel Druck aufs Gewerbe ausübt, die auch an Krankenfahrten letztendlich interessiert sind. Und wenn wir von der Marge, die wir haben, die eh schon niedrig ist aufgrund der schlechten Verträge, auch noch was abgeben sollen, das wird nicht funktionieren. Und das ist, finde ich, echt ein gesellschaftliches Thema, wo wir gerade die Politik auch brauchen, die uns dann unterstützt, zu sagen, wir brauchen eine ordentliche Vergütung. Ja, und das kann sicherlich im Bereich irgendeines Mindestlohnes sein, mir wäre es lieber, es wäre höher, weil das, was meine Menschen, die bei uns arbeiten, machen, ist was sehr Wertvolles und auch körperlich sehr Herausforderndes und auch psychologisch oft sehr herausfordernd. Ja, auch Menschen sterben bei uns, die wir über Jahrzehnte lang begleiten zur Dialyse, ja, wo wir ganz enge Bindungen aufbauen. Das sieht keine Krankenkasse. Für die sind das einfach nur Nummern. Und da will ich jetzt nicht allen Krankenkassen auf die Füße drehen. Sicherlich gibt es auch Menschen, die das von der menschlichen Seite her sehen. Aber das wird komplett außen vor gelassen. Es geht nur um wirtschaftliche Aspekte. Und wir sind nicht nur ein wirtschaftliches Unternehmen. Wir machen so viel über dessen an Dienstleistungen rüber hinaus, wo wir kein Geld für kriegen. Ja, weil wir laden die Leute ein, laden sie aus. Das ist eigentlich die Vergütung. Mhm. Aber bringen wir die Oma Meier, lasse ich die einfach aussteigen aus dem Auto? Nein, die bringe ich zur Rezeption, die melde ich an. Im besten Fall warte ich da noch auf sie. Und wir kriegen kein Geld dafür. Mhm. Und das muss raus. Das müssen die Menschen draußen hören.
Was ist Ihr einer Tipp, wo Sie sagen, den gebe ich euch heute mit, die sich gerade von den Krankenkassen überfordert fühlen? Was ist so ein Tipp für eine Verhandlung?
Ja, also mich wundert es immer, wie viele Unternehmen es gibt, die ziemlich unvorbereitet in die Verhandlungen reingehen. Es ist aus meiner Sicht essentiell, dass man über seine eigenen Zahlen Bescheid weiß, dass man sich wirklich mal aktiv Gedanken gemacht hat, was brauche ich und aus welchem Grund brauche ich das, damit man diesen geschulten Krankenkassenverhandlern auch vernünftig mit Zahlen entgegentreten kann. Das ist ja nichts Juristisches, so eine Verhandlung ist ja nichts primär Juristisches, sondern es geht wirklich um die Zahlen des Unternehmers und was benötigt er. Und da wird in die Verhandlungen wird zu naiv, also von vielen Unternehmen aus meiner Sicht zu naiv reingegangen. Eine Vorbereitung, die Vorbereitung ist erforderlich. Und wie gesagt, man darf sich nicht alles gefallen lassen. Ich glaube schon, dass man auch so ein bisschen ausgetestet wird als Unternehmer in diesen Verhandlungen, dass die schon genau gucken, was ist das für einer und so weiter und danach auch so ein bisschen sich die Verhaltensweisen der Krankenkassenverhandler richten. Also Selbstbewusstsein und auf gar keinen Fall das erste Angebot der Krankenkassen akzeptieren und auf gar keinen Fall irgendwelche Verträge unterzeichnen, die man sich im Internet schon runterladen kann, weil servicemäßig die Krankenkasse so nett war, das da schon bereit zu stellen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht die Verträge sind, die man bekommt, wenn man da vernünftig verhandelt und auftritt, ist relativ hoch, würde ich nicht machen. Das sind eigentlich so meine Tipps.
Und es ist ja auch nicht einfach, jetzt alleine dahin zu gehen. Deswegen nochmal, wir wollen zur Gemeinschaft hin, ja, dass wirklich da ein Sprecher für das Gewerbe spricht. Sicherlich auch für unterschiedliche Gebiete, wo man sagt, okay, da habe ich eine höhere Schlagzahl an Aufträgen. Ja, wenn ich in der Großstadt bin, kann ich vielleicht eine Stunde mehr Aufträge schaffen. Vielleicht auch nicht. Ja, ist einfach nur mein Gedanke jetzt. Und deshalb glaube ich, dass viele Menschen damit überfordert sind. Wir haben das nicht alle gelernt, in diese Verhandlung reinzugehen. Und wenn sie die Werkzeuge nicht mit dabei haben, dann werden sie da immer schlechter rausgehen als vielleicht andere, die geschult reingehen, mit ihren Tipps auch reingehen. Ja, deswegen, dass das auch Menschen machen, diese Verhandlungen führen, die mit den anderen auf Augenhöhe sind. Und das sind wir oft halt nicht. Ja, wir sind dann oft die Bittsteller dort bei den Krankenkassen. Und da möchte ich einfach von weg. Und das ist auch ein Riesenaufruf hier an alle unsere Zuschauer, Zuhörer, zu sagen, Leute, lasst uns echt zusammenschließen, dann haben wir viel mehr Möglichkeiten. Und wir wollen ja auch nicht irgendwelche utopischen Preise verlangen, aber einfach Entgelte, dass diese Unternehmen auch wirklich davon gut leben können, ihre Mitarbeitenden gut bezahlen können, dass die Menschen gerne kommen, auch aufgrund der Vergütung. Und wenn Sie heute schauen mit Inflation und all dem, ja, es ist eng. Und auch der Mindestlohn jetzt, der jetzt neu für uns ansteht, der hört sich erstmal nicht vielleicht so viel an, auch für die Unternehmen das umzusetzen, bis wir bei Krankenkassen höhere Entgelte bekommen. Das schaffen viele überhaupt gar nicht. Ja. Und ich wünsche natürlich den Mitarbeitenden, dass sie das Geld bekommen. Aber wir müssen das Unternehmen es auch irgendwie schaffen. Und dann kann es sein, dass wieder ein paar auf der Strecke bleiben dabei.
Herr Dr. Unger, wo finden die Menschen Sie? Sie haben so viel heute geteilt. Wahnsinn. Mir raucht echt der Kopf. Das ja, ist tatsächlich.
Sehr gut. Das ist selten.
Ja, selten, ja, aber heute raucht er mir.
Und hast du auch ein bisschen Einblick jetzt gekriegt, so als der Laie?
Ja, ich habe.
In die juristische Sicht?
Ja, schon sehr
okay.
Deep Dive. Mich würde interessieren, wo finden die Menschen Sie? Wenn die jetzt sagen, boah, krass, hat mir richtig gut gefallen, die sind fachlich sehr, wie sagt man, haben eine sehr große Expertise. Wo findet man sie und wie kann man Kontakt mit ihnen aufnehmen?
Und wünschen Sie das auch?
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich immer. Ich habe es gut zu tun, aber freue mich auch immer über neue Mandanten. Ja. Und habe eine Kanzlei in Hannover, die Rechtsanwaltskanzlei Rüping-Unger Partnerschaft MBB. Und da erreicht man uns im Internet. Wir haben eine Homepage.
Das verlinken wir, genau.
E-Mail und so weiter.
Und die E-Mail-Adresse, können Sie die vielleicht einmal noch sagen?
Ja, RAE.
Ja.
@dr-rüping.de.
Okay, auch das verlinken wir nochmal.
Super,
ja,
vielen Dank.
Ja, perfekt. Super. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das war wirklich ein sehr gehaltvolles Interview. Was ist noch was, wo Sie sagen, das wäre jetzt noch so das letzte Wort, meine letzte Motivation, meine letzte Mutmachgeschichte?
Die Kirsche auf die Torte?
Ja, die Kirsche auf die Sahne. Die okay. Torte war ja schon da vielen Stücken und da war viele Sahne schon drauf und auch die Schokostreusel auf der Sahne und jetzt machen wir noch eine Kirsche. Was ist die Kirsche noch auf den Schokostreuseln auf der Sahne für die Taxi- und Mietwagenunternehmer?
Ach, ich glaube, auch wenn ich nicht so höre, was sie vorhaben und so weiter, da ist irgendwie Licht am Ende des Tunnels. Und ich glaube, so einen gewissen Aufbruch zu verspüren, ich glaube, wir können das schaffen gemeinsam, dass sich die Regeln verändern, aber auch, dass die Vernetzung größer wird und dann auch Profit herausschlagen in den Vergütungsverhandlungen. Also ich bin optimistisch.
Schön. Ganz, ganz lieben Dank auch von meiner Seite. Super tolles Interview, sehr gehaltreich. Ich habe viel mitnehmen dürfen und können und ich glaube, jeder von euch auch. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank für Augen, Ohren, für die Zeit, die du dir genommen hast für uns. Und ich wünsche uns gute Umsätze, viel Trinkgeld und sag Corrido, bis zum nächsten Mal. Tschüss.